Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. So, seid mal alle ganz leise. Könnt ihr das hören? Ganz leise. Wie still das ist. Das habe ich immer mit meinen Kindern gemacht, wo die noch ganz klein waren. Und wenn mir der Trubel zu Hause mal zu laut war, dann habe ich ganz kurz... Seid mal leise. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allgemein weiß man ja, dass Lärm krank macht. Wenn man einem Lärmpegel längere Zeit ausgesetzt ist, dann hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Es wirkt bedrohlich, wenn es zu laut ist. Wir fühlen uns unwohl und deswegen sollte man zu viel davon vermeiden. Und deshalb haben wir auch in Deutschland ein Emissionsschutzgesetz, was uns vor zu viel Lärm bewahren soll. Wissenschaftlich kann man festhalten, ist der Lärm zu hoch, dann wird Adrenalin freigesetzt oder wenn es noch lauter wird, das Stresshormon Cortisol. Die Arterien verengen sich, die Herzfrequenz und der Blutdruck steigen. Also alles gute Gründe, um Ruhe zu suchen oder für Ruhe zu sorgen. Allerdings hat jeder sicher von euch auch schon die Erfahrung gemacht, dass Lärm oder Lautstärke relativ ist. Das hat eigentlich erstmal mit dem Pegel gar nichts zu tun, sondern es kommt immer darauf an, ob wir eine Bedrohung erkennen oder fühlen oder ob es für diese starke Geräuschkulisse einen guten Grund gibt. Da kann es sein, dass ich abends auf meiner Terrasse sitze und es total romantisch finde, wenn die Grille zirpt. Und 10 Minuten später könnte ich ausrasten wegen dieser Mücke in meinem Schlafzimmer, die gar nicht lauter ist. Spannend ist es auch, die Meinungsverschiedenheiten über die Lautstärke der Musik im Kinderzimmer zu verfolgen. Interessant ist, dass derjenige, der genervt ist dadurch, die Musik gar nicht so laut hört, wie der, der vor der Box sitzt direkt. Alles relativ. Oder schwarz-gelbe Fans, die nach dem Ende des Dynamo-Spiels auf dem Nachhauseweg lautstark ihre Emotionen freien Lauf lassen. Vielleicht habt ihr schon mal den Fehler gemacht, am Samstagabend im großen Garten spazieren zu gehen. Die können sich gar nicht vorstellen, weshalb die anderen Besucher des Gartens empört sind und sich belästigt fühlen. Das muss doch raus, die Euphorie, das Erlebte. Das will gehört werden, das muss man rausposaunen. Es gibt also ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Auffassungen über das Thema Lärm und Geschrei und ein sehr gutes Beispiel dafür ist unser heutiger Predigttext. Der steht im Evangelium des Lukas im 19. Kapitel. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem, wo unzählige Menschen für Jesus Spalier stehen. Und sie wedeln mit Palmen und sie breiten auf den Straßen ihre Mäntel aus, um ihm den Weg zu ebnen. Den, der auf dem Esel reitet, ihn wollen sie willkommen heißen. Und da heißt es, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben. Mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ich bete. Gott, wir danken dir für dieses dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist schenkst, dass dieses Wort in unseren Herzen fruchtbaren Boden findet. Dass wir erkennen, was du uns sagen willst, dass wir es spüren, was das Wort für uns bedeutet. Lass es Auswirkungen haben auf unser Leben und lass es gute Frucht bringen, Herr. Amen. Euphorie und angebrachter Jubel oder einfach nur Lärm? Die Jünger haben da eine ganz klare Meinung. Aber wie kommen sie dazu, so rumzuschreien? Nun, es ist ein spektakulärer Tag, voller Emotionen und die Ereignisse überschlagen sich. Eine der entscheidenden Prophetien erfüllt sich im Beisein der Menschen, die Jesus schon so lange begleiten. Die Freude muss raus. Als Juden wissen die Jünger um die Verheißung des Propheten Zacharja. Dort heißt es im 9. Kapitel: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Und nun sind sie live dabei. Jesus hatte sie ins nächste Dorf geschickt und gesagt, dass sie einen Esel finden mit einem Jungtier und sie sollen hingehen und sagen, den nehmen wir jetzt mit, und wenn der Besitzer fragen sollte, weshalb sie ihn brauchen, sollen sie sagen, der Herr braucht es, und dann würde er sie gehen lassen. Und genauso war es. Wieder einmal hatte er recht gehabt. Wenn es bisher Bedenken gab oder sogar Zweifel aufkamen, dann sind diese jetzt nicht mehr vorhanden. Und das muss jetzt einfach raus, diese Begeisterung. Es ist tatsächlich wahr. Der, der auf dem Esel in die Stadt reitet, der ist wirklich der ersehnte König, der zu ihnen kommt, und der muss gelobt werden. Gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und das ist nicht etwa eine gelernte Liturgie, eine Formel, die immer wiederholt wird, sondern das kommt aus ihrem tiefsten Herzen. Sie jubeln und singen. Und man könnte sagen, ihr Gesang ist engelsgleich. Weil diese Worte begegnen uns bereits am Anfang des Lukas-Evangeliums, in der Weihnachtsgeschichte. Da sind es die Engel, die genau das Gleiche zur Geburt Jesu über ihn sagen. Der Evangelist Lukas legt also wie einen Rahmen um das Leben Jesu mit diesen Worten. Das, was ihm als Berufung zugesprochen wurde, wird nun am Ende seines Lebens zur Bestätigung als Fazit gezogen. Und die Menschen rufen nicht nur das. Es fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme über alle Taten zu berichten, die sie gesehen hatten. Ich kann nicht schweigen von dem, was ich mit Jesus erlebt habe, was er getan hat in meinem Leben. Die Erfahrung mit ihm hat mir gezeigt, dass er echt eine Bereicherung ist für mein Leben. Ich war mit ihm unterwegs und das hat mich total verändert. Er hat uns versorgt. Er hat uns geheilt. Und ich muss das anderen erzählen, all diese positiven Auswirkungen, die das Miteinander gebracht haben. Weil ich bin selbst so begeistert und ich will doch, dass andere das auch erleben. So geht es ihnen. Und deshalb dieser Lärm. Allerdings sind da noch die Pharisäer und sie sind nicht daran interessiert, dass die Jünger so ein Geschrei machen. Im Gegenteil, sie fühlen sich bedroht. Sie wissen, das ist nicht nur bloßer Fangeschrei. Da wird jemand zum König ausgerufen. Und das in der jetzigen Zeit, wo wir unter Besatzung leben. Und dann dieser Einzug mit dem Esel, das ist krass inszeniert. Fast schon so wie bei den Propheten. Die Pharisäer kennen natürlich auch diese alten Worte. Und es könnte ausufern. Das ist gefährlich, gefährlich. Und dazu diese gotteslästerlichen Rufe. Und sie halten es kaum aus und sie fühlen sich bedroht und dann platzt es aus ihnen raus und sie rufen Jesus zu: Meister, jetzt aber mal gut, halte deine Jünger doch davon ab, so einen Schwachsinn zu reden. Das kannst du doch nicht gut finden, was da über ihre Lippen kommt. Aber Jesus weist sie zurecht. Er stellt klar, dass seine Jünger genau richtig rufen, richtig reden. Und damit nicht genug, er setzt noch einen drauf: Wenn diese nicht rufen würden, dann würden es die Steine tun. Dann würden die Steine schreien. Diese Wahrheit muss raus. Dass der König der Welt einzieht, ist so wichtig, dass es gesagt werden muss. Und wenn es die Jünger nicht hinbekommen würden, dann müssten die stummen Felsen einspringen. So groß ist dieser Moment, so gewaltig dieses Ereignis. Jesus kommt als König der Welt. Und dieser Tag, der hier beschrieben wird, dieser Einzug in Jerusalem, das ist ein Neubeginn. Und es ist total wichtig, dass wir Jesus hier richtig verstehen. Er bestätigt diesen Ruf der Jünger. Er bestätigt den Rettungsprozess, den Gott für uns Menschen geplant hat und der jetzt konkret wird. Und es ist eine Bestätigung für das Königtum von Jesus. Und seine Herrschaft beginnt oder hat schon begonnen und reicht bis in unser Leben heute hinein. Und sein Sterben und seine Auferstehung haben Auswirkungen, auch auf uns heute. Und genauso gelten auch seine Ansprüche. Was erwartest du von Jesus? Warum glaubst du? Als was siehst du ihn? Soll er dir deine Wünsche erfüllen? Soll er deine Gebete erhören? Ist er der Anker, den du in der Not greifst, wenn es dir schlecht geht? Wenn du Angst hast, wendest du dich an ihn, wenn du einsam bist oder nicht mehr weiter weißt? Wenn es schlechte Tage sind, ist er dann dein Halt? Ist er verantwortlich dafür, dass du ein gutes Gefühl hast nach so einem Gottesdienst? Oder nach einer schönen Diskussion über Gott und die Welt? Ist Jesus deine Absicherung für den Himmel? Dein Tröster in allen Nöten? Das alles ist genau richtig. Das alles ist gut. Und ich erlebe das und ich liebe es, in Jesus jemanden zu haben, der mir zuhört, der mir nahe ist, der mich tröstet, der auf meiner Seite steht, der mein Gebet hört. Aber darum ist Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen, um den Herrschaftsanspruch Gottes über dein Leben zu formulieren. Er will als dein König in dein Leben kommen. Nicht um dir ein bequemes, schönes Leben zu verschaffen, sondern er möchte König sein. Gott hat Sehnsucht nach dir. Und er will in enger Verbindung mit dir leben, in Beziehung. Und um die Sünde, die das verhindert, zu besiegen, hat er eben Jesus gesandt. Aber das, was Gott möchte, ist keine gleichberechtigte Freundschaft, so auf Kumpelbasis. Er will dein Herr sein. Er hat einen Führungsanspruch auf dein Leben. Er will sagen, wo es lang geht. Darum zieht Jesus ein, als Herr auch in deinem Leben. Und dabei will er dir natürlich auch all das Gute tun. Das ist keine Frage. Aber der tiefste Grund, warum Jesus bei dir einziehen möchte, ist, weil er dein Herr sein will. Und es ist an dir zu prüfen, was ist Jesus für mich? Wie verstehst du diesen Einzug in deinem Leben? Lässt du ihn Herr sein? Und ich bin überzeugt davon, dass Gott auch heute noch handelt, dass wir genauso, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, erleben, wie er in unser Leben wirkt, so wie es die Jünger erlebt haben. Jesus tut gut, er verändert. Und wir können das erleben und erfahren, dass er sich nicht zurückgezogen hat in den Himmel nach der Auferstehung, sondern dass er immer noch derselbe handelnde Gott ist. Sonst wären wir jetzt nicht hier, wenn wir das nicht glauben würden. Und für diese Taten können, sollen und müssen wir Gott loben. Wie hast du zum Glauben gefunden? Welche Wunder, welche Bewahrung, welche Heilung hast du erlebt? Welche Fügungen gab es in deinem Leben, wo die Handschrift Gottes erkennbar ist? Erinnere dich daran und lobe Gott dafür. Nimm dir Zeit dafür. Allein in deinem persönlichen Gebet, zu jeder Zeit, aber auch hier, wenn wir zusammen sind. Davon lebt Gemeinschaft, dass wir einander erinnern an das, was Gott getan hat. Lass uns teilhaben an den Wundern, die Gott in deinem Leben getan hat. Jesus ist überzeugt davon, dass die Steine Gott verkündigen. Steine können ja nun von sich aus nicht schreien, das ist völlig klar. Aber wenn die Menschen aufhören, Gott zu loben, dann werden sie es tun. Ich selbst kann da grundlegend nichts Schlechtes erkennen oder irgendwie eine Bedrohung spüren. Ich erlebe sehr wohl, dass Steine die Größe Gottes verkünden. Und ich höre gerne auf sie. Ich bin ein Fan von alten sakralen Kirchenbauten, Baumeister vieler Jahrhunderte, denen ist es gelungen, durch imposante und filigrane Meisterleistungen der Größe Gottes Ausdruck zu verleihen. Das ist zeitlos und das imponiert mir. Selbst verfallene Ruinen alter Klöster sind keineswegs stumm, sondern sie geben Zeugnis von dem geistlichen Leben, welches Gott in früherer Zeit an diesem Ort geschenkt hat. Oder wenn ihr dann heimgeht über den Friedhof, dann schaut auf die Grabsteine. Da sind viele, die von der Größe Gottes sprechen. Oder ein völlig anderes Beispiel sind Gebirge und Gipfel. Da bin ich auch absoluter Fan davon. Ich gehe sehr gerne in die Alpen wandern, am liebsten frühzeitig, wenn noch kein anderer unterwegs ist und mich zutextet oder ablenkt. Gewaltige, massive, riesige Berge, die mir zeigen, wie klein ich als Mensch eigentlich bin und wie groß und königlich der Schöpfer ist. Gott nutzt ganz klar Steine, die immer von seiner Größe berichten, auch wenn kein Mensch mehr davon erzählt. Aber sollen wir uns nun ausruhen auf dem Wirken der Steine? Ich gehe mal davon aus, dass Gott das nicht so möchte. Gott will, dass wir Lärm machen, positiven Lärm. Gerade in der aktuellen Zeit. Alles schreit und auffallend oft negativ. Wenn man nicht gerade im Gebirge ist, da kann man sich vor dem negativen Lärm kaum retten. Jeder schreit lauter. Wir sind schon so lange eingesperrt. Die Ausgangsregelungen sind viel zu locker. Hilfe, die wollen uns alle impfen. Hilfe, der Impfstoff reicht nicht. Oh nein, die Schauspieler, alle rechts. Oh nein, FC Bayern noch nicht deutscher Meister. Na gut, das war jetzt mehr für mich, aber ernsthaft. Es geht mir nicht darum, dass man nicht konstruktiv Kritik üben darf. Aber hört euch um, schaut in die Zeitung, schaut in euren Browser oder schaltet das Radio ein. Alles laut, alles schreit und meistens negativ. Und wenn doch jemand anruft und was Positives zu verkünden hat, dann will er meistens was verkaufen. Aber wir wissen doch um das Positive. Das Einzige, was hilft, und das ist kostenlos, das, was lebendig macht. Wir haben die hoffnungsvolle Botschaft, die gute Nachricht, und Gott möchte, dass wir diese lautstark verkündigen, dass wir das weitergeben. Diese Botschaft, dass Jesus der Friedenskönig, der von Gott gesandte Heiland der Welt ist, das lässt sich nicht unterdrücken. Das darf nicht unterdrückt werden. Markus beschreibt in seinem Evangelium den Missionsbefehl so: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Macht laut, macht Lärm. Und hier sind wir durch die Jünger in unserem Text total herausgefordert. Die haben geschrien, die haben gesungen, die haben gejubelt und das in aller Öffentlichkeit, ohne Rücksicht auf die Meinung der anderen. Egal wie negativ die Gesamtlage war, auch ohne Rücksicht auf ihr eigenes Ansehen. Sie haben einfach Jesus bekannt, weil sie so begeistert waren, weil sie gar nicht anders konnten. Und ich ziehe da den Hut vor Menschen, die sich da überhaupt keine Sorgen machen, die mit Schildern durch Fußgängerzonen gehen, wo drauf steht: Jesus liebt dich. Das würde mir total schwer fallen und es ist auch nicht jedermanns Sache. Es muss nicht jeder tun. Aber ich stelle mir schon die Frage, warum es uns so leicht fällt, andere zu warnen, wenn irgendwo ein Blitzer steht oder die sozialen Medien ganz schnell zu füllen, wenn bei Aldi Kaffee im Angebot ist. Aber wenn es darum geht, die Menschen vor der Verlorenheit zu warnen und auf Gottes Angebot hinzuweisen, da werden wir schnell schmallippig und eiern rum. Und ich nehme mich da nicht aus. Manche denken ja, der Götz, der ist bei Campus für Christus, der ist Berufschrist, der flutscht das von wegen. Wenn ihr mich heute fragt, warum bist denn du damals zu Campus gegangen, warum hast du deinen Job aufgegeben, dann würde ich sagen, ja, weil ich Jesus liebe und weil er mein Retter ist und weil ich spüre, dass er mich mit meinen Gaben da echt gut gebrauchen kann. Wenn ich andere begeistern kann und lernen kann für den Herrn, das ist so. Aber als mein Ex-Chef mich das gefragt hat, da war ich schon froh, dass die Steine nicht geschrien haben rundherum. Da habe ich diesen Elfmeter versemmelt. Und es hat mir der Mut gefehlt. Aber wir sollten den Menschen um uns herum klar und deutlich sagen, warum wir glauben. Das ist sehr wichtig. Ihnen sagen, dass Jesus der König ist und dass er auch ihr Leben, in ihr Leben einziehen möchte. Wenn dich jemand fragt, warum gehst du sonntags zum Gottesdienst? Was sagst du dann? Ja, das sind so nette Menschen und manchmal Musik. Außerdem geht ja sowieso nichts anderes gerade. Oder sagst du klar, ich glaube an Jesus. Das ist das Wichtigste in meinem Leben und da gehört Gemeinschaft einfach dazu. Oder wenn dich jemand fragt, warum du deine Zeit opferst für andere, warum du dich selbst aufopferst? Kommt da ein klares Statement? Oder druckst du rum? Jesus zieht ein. Ich fordere dich und mich heraus, das zu überdenken. Jesus hält seine Versprechen. Jesus hilft aus unserer Not, er hilft jedem aus der Not, er heilt und er schenkt ewiges Leben. Und nur er ist der König und er ist würdig, dass wir Lärm machen, dass wir lautstark ihn loben. Also, lasst uns laut sein, lasst uns rufen und lasst uns den Steinen ein bisschen die Arbeit abnehmen. Amen.